Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich's prüfe, ob's in meinem Gesetz wandle oder nicht. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Kinder Israel gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste, rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Kinder Israel sahen, sprachen sie untereinander: Manhu, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Kinder Israel taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen: Niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht. Und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend, und Mose wurde zornig auf sie. Sie sammelten aber alle Morgen, so viel ein jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Soweit die Worte aus 2. Mose Kapitel 16. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Ja, liebe Gemeinde, letzte Woche war ich auf einem Klassentreffen. 20 Jahre ist es her, dass wir uns das letzte Mal getroffen hatten. So viel ist passiert in dieser Zeit. Wir haben uns doch ziemlich verändert. Was für einen Beruf hat jeder ergriffen? Was hat er gemacht? Bei vielen hätte man es gar nicht gedacht, wie es sich bei denen entwickelt hat. Heirat und Kinder, wie ist die Lebenssituation? Was hatten wir damals für Träume und was haben wir dann wohl umgesetzt? Ich komme ins Grübeln. Was habe ich erreicht? Und zielsicher mündet das dann ins Vergleichen. Was haben die anderen erreicht? Wo stehe ich im Vergleich dazu? Vielleicht kennt noch der ein oder andere die Werbung, wo sich zwei treffen nach Jahren. Und dann knallt der eine seine Karten hin: Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Der andere antwortet: Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Das ist viel schöner als das anderen. Mein Anlageberater. Der Vergleich mit dem, was die anderen erreicht haben, das hinterfragt dann immer meine eigene Situation. Wie ist das bei mir? Wo haben sich Türen geschlossen? Wo haben sich Wege gezeigt? Und vor allem, bin ich zufrieden mit diesen Wegen? Sehe ich eine Zukunft für mich? Oder blicke ich mich um und sehe ins Nichts? Bei dem Volk Israel, da hat es keine 20 Jahre gedauert, da hat es nur 6 Wochen gedauert, bis sie an diesem Punkt waren. 6 Wochen, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind. In Ägypten waren sie als Sklaven missbraucht worden. Und dann hatten sie das Wunder erlebt. Sie ziehen aus Ägypten aus. Gott hat sie beschützt vor der Verfolgung durch den Pharao. Und schließlich kommen sie an der Oase Elim vorbei. Das muss das Paradies auf Erden für sie gewesen sein. Wasser die Fülle, süße Früchte die Fülle, alles was sie brauchten. Und ich denke, sie hatten gedacht, dass Gott sie auch immer weiter beschützen wird vor allem Unangenehmen, dass es immer so weitergehen wird im Paradies. Und dann mussten sie auf Gottes Geheiß aus der Oase Elim weiterziehen. Und schon ein paar Kilometer weiter drückt eben die Sonne sengend auf die Israeliten. Plötzlich muss das Wasser eingeteilt werden. Und wenn die Israeliten an den Wegesrand blicken, dann sehen sie erstmal nichts. Da sind Steine und da ist Sand. Und plötzlich fangen die Israeliten an zu vergleichen. Was haben wir erreicht? Wo sind wir angekommen? Vor allem, wo sind wir hergekommen? Und ich frage mich, hatten die Israeliten Träume für das, wie es weitergehen soll? Und vor allem, wie hatten sie sich eigentlich diesen Zug mit Gott raus aus Ägypten durch die Wüste vorgestellt? Die Israeliten zeigen sich nicht mehr zufrieden. Sie sehen nämlich plötzlich, wie sie hier in der Wüste unterwegs sind. Und diese Wüste ist lebensfeindlich. Sie schauen sich um, sie blicken ins Nichts. Natürlich, in jeder Richtung gibt es einen Weg, aber die Wege sind irgendwie gleich. Es gibt Sand und Steine. Und so sehen die Israeliten keinen Ausweg mehr. In Ägypten, ja klar, da waren sie als Sklaven irgendwie eingesperrt. Aber jetzt sind sie in der Freiheit in der Wüste und da fühlen sie sich auch erstmal ziemlich eingesperrt. Die Möglichkeiten, die ihnen die Wüste eröffnet, sind nicht besonders groß. Natürlich, sie haben die Freiheit, überall hinzuziehen. Aber für sie ist das plötzlich keine Freiheit mehr, sondern nur noch eine Bedrohung. Denn in der Wüste, da finden sie eben nicht das Schlaraffenland, in dem sie nicht mehr arbeiten müssen. Sie finden in der Wüste einen Ort, der das angenehme Leben unmöglich macht. Gut, in Ägypten, da haben die Aufseher auf die Israeliten eingeschlagen. Aber die Aufseher haben ihnen auch Essen gebracht, damit sie am nächsten Tag wieder fit sind für die Arbeit. In der Wüste sehen die Israeliten jetzt, dass ihnen dieses tägliche Brot fehlt. Sie hungern. Es geht ihnen ja wirklich schlecht. Und so haben sie Angst vor dem neuen Tag. Sie haben Angst vor dem, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, kennt ihr solche Wüstenzeiten? Zeiten, in denen jeder Weg bedrohlich aussieht? Ich kenne solche Durststrecken von mir und von anderen in meinem Umfeld. Zeiten der Arbeitslosigkeit, wenn einfach kein neuer Arbeitsplatz in Aussicht kommt, wenn man sich zigmal beworben hat und keine Reaktion erfolgt. Wenn man gescheitert ist an dem, was die Vorgesetzten von einem gewollt haben, wenn man gescheitert ist an einer Prüfung und so einem der nächste Schritt in der Ausbildung verwehrt bleibt. Bis hin zu Depressionen, die einem die Kraft rauben für den neuen Tag. Und da sind auch gläubige Pastoren nicht gefeit davor. Arno Broers hat uns letzte Woche von einem Freund von ihm erzählt, der in eine Depression gerutscht ist. Man in jeder Richtung nur noch den Sand sieht. Zeiten der Krankheit, die eben sich nicht so schnell heilen lassen, die einem das Leben vergällen, die einem sogar die Familie ruinieren können. Ja, das sind Wüstenzeiten, die bedrängen und man sieht keine Zukunft. Und dann kann es natürlich sein, wenn ich mich gerade in einer solchen Zeit befinde, dass ich anfange zu vergleichen. Den anderen geht's doch viel besser. Warum geht's mir so schlecht? Ich bete doch, ich rufe Gott um Hilfe. Aber ich meine, erstmal passiert nichts. Die um mich herum, die haben alle ihre schönen Häuser, die haben ihre tollen Familien, die haben ihre tollen Arbeitsplätze und alles gelingt. Ich sehe bei den anderen eben das, was glänzt, was gut läuft. Ich komme ins Vergleichen, bei denen gelingt's, bei mir nicht und ich werde unzufrieden. Vielleicht werde ich wütend, vielleicht werde ich traurig. Aber es werden jedenfalls keine schönen Gefühle sein. Dieses Vergleichen, das bringt Missgunst, das bringt Neid ins Herz. Und dieses Vergleichen zerstört die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft wird weiter zerstört und vielleicht sogar endgültig. Das Ironische dran ist ja, wenn ich mich vergleiche. Ich sehe ja nur das, was ich sehe. Ich sehe nur die Oberfläche bei den anderen. Und es kann ja sein, vielleicht vergleichen sich die anderen ja mit mir. Vielleicht denken sich die anderen ja, ach, wie geht's dem Hans-Peter so gut? Dem gelingt doch alles. Denn Das Vergleichen, das bezieht sich ja immer nur auf das, was mir gerade wichtig ist. Die übrigen Punkte, die bleiben dann in der Ecke drin, ohne Bedeutung, unbeachtet, die lasse ich raus. Ich vergleiche mich vielleicht bei dem, wo ich schlechter abschneide. Dann werde ich unzufrieden. Vielleicht werde ich zufriedener, wenn ich mich in dem vergleiche, wo es mir gut geht. Wenn ich mir sage, dem anderen geht's darin gut, mir geht's darin gut. Vielleicht kann das ja auch dann die Schärfe in mir nehmen. Das Volk Israel war als Sklaven in Ägypten. Damals war die Freiheit der große Traum für sie. Aber plötzlich ist die Freiheit da. Und dann sehen sie plötzlich, das ist mit Anstrengung verbunden. Ich habe plötzlich Verantwortung für das, wie ich diese Freiheit lebe. Die Freiheit fordert Einsatz und sie fordert manchmal auch Einschränkungen für mich. Und plötzlich wünschen sich die Israeliten eben wieder in die Zeit zurück, als die Aufseher ihnen gesagt haben, das musst du tun, das musst du lassen. Das ist viel einfacher. Ich kann mich ja an Autoritäten orientieren. Dann brauche ich nicht mehr selber zu denken. Dann brauche ich nicht mehr, mich selber mehr anzustrengen. Dann muss ich nicht mehr selber eine Lösung finden. Dann kann ich das auf vielen Feldern anschauen. Der Pastor hat aber gesagt, die Regierung hat gesagt, die Wissenschaft hat gesagt, dann kann ich mich zurückziehen. Und ich frage mich, müsste ich nicht eigentlich rangehen nach dem Motto, stimmt das denn überhaupt? Die Israeliten haben einen Vermittler gebraucht, sie haben sich an Mose und Aaron gewandt. Aber brauchen wir wirklich solche Vermittler? Nur als Frage. Jesus Christus ist in die Welt gekommen. Der Weg zu Gott ist direkt frei. Gott hat uns ja zu Königen und Priestern gemacht. Wir können uns direkt an Gott wenden. Gott ist da und er hört unser Rufen. Gott hat das Rufen der Israeliten in der Wüste gehört. Gott hat reagiert. Witzigerweise reagiert er jetzt nicht so, wie ich das vielleicht getan hätte, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre. Ich wäre ja vielleicht die beleidigte Leberwurst gewesen und hätte mich aufgeregt, was den Israeliten hier einfällt, dass die mich in Frage stellen, dass die kein Vertrauen haben. Aber Gott reagiert vollkommen anders. Er reagiert verständnisvoll. Er hat Verständnis dafür. Er hat Verständnis dafür, dass die Israeliten Angst haben. Er versteht, dass die Israeliten das nicht gut finden, wenn sie in einer Situation sind, wo sie keinen Ausweg sehen. Und so reagiert Gott. Gott sagt seine Hilfe ja zu. Und so kommt das sprichwörtliche Manna in der Wüste zu den Israeliten. Jeden Tag werden sie mit dieser schmackhaften Nahrung versorgt. Das Manna kommt witzigerweise einfach so über Nacht, ohne dass die Israeliten etwas dafür tun müssen. Aber wir sind eben nicht im Schlaraffenland. Wir sind nicht im Paradies. Das Essen fliegt uns nicht direkt in den Mund wie im Schlaraffenland, sondern die Israeliten werden gezwungen, was zu tun. Denn das Manna schmilzt in der heißen Sonne. Das heißt also, die Israeliten müssen früh aufstehen, wenn sie was sammeln wollen, bevor das geschmolzen ist. Auf dem Stadtfest feiern und dann am nächsten Morgen lang ausschlafen, das geht so nicht. Die Israeliten müssen aktiv werden. Sie müssen ihre Kraft einsetzen. Die Israeliten können sich nicht einfach in die Ecke setzen und sagen, oh, ich arme, alles ist so schwer, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Die Israeliten müssen sich einbringen. Ich fand es interessant auch zu lesen, jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Ich vergleiche mich mit meiner kleinen Schwester, ich habe die doppelte Masse von ihr und ich brauche wahrscheinlich dann auch entsprechend mehr Manna als meine kleine Schwester. Ich vermute, dass ich dann auch entsprechend mehr hätte sammeln müssen. Gott überlässt das auch der Freiheit des Einzelnen, wie viel er sammelt. Nämlich immer so viel, wie er braucht. Es gibt keine Rationierung, dass jeder das Gleiche sammeln muss. Jeder bekommt so viel er mag. Wer mit weniger auskommen möchte, der braucht sich nicht so viel anzustrengen. Wer mehr braucht, nun, der sammelt halt einfach mehr. Er bekommt das. Von dem her, ist ganz klar ein Vergleich nach dem Motto, der andere hat aber mehr bekommen als ich, ist völlig nutzlos. Er ist lächerlich. Es steht in der Freiheit des Einzelnen, sich mehr anzustrengen und dann mehr Manna zu sammeln, wenn er es denn braucht. Und das ist der Punkt, der mir wichtig geworden ist. Gier ist nichts, was Gott hier unterstützt. Wer mehr sammelt, als er zum Essen braucht, und der sich vielleicht dann noch für was Besseres hält, weil er mehr gesammelt hat als seine Volksgenossen, und auf die anderen runterschaut, weil die weniger geleistet haben, der erlebt hier plötzlich ein böses Erwachen. Das Manna ist plötzlich ruiniert, eklige Würmer tauchen da auf. Manna, das zu viel gehortet wird, verdirbt. Da denke ich sofort an den Satz im Neuen Testament, der eben ausdrückt, wenn ich mir Schätze sammle, die von Motten und Rost gefressen werden, dann ist das sinnlos, es hilft nichts, es wird zur Belastung. Gott schenkt eben das, was wir brauchen, aber Verschwendung wird von ihm nicht geliebt. In anderem Zusammenhang hat der Theologe Dietrich Bonhoeffer das mal formuliert: Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Gott ist dabei der Orientierungspunkt, auf den wir schauen sollen. Wir sollen mit Gottes Augen auf unser Leben schauen. Wir sollen mit Gottes Augen drauf schauen, was wir brauchen und was eben nicht. Was ich nicht brauche zum Leben, das kann dann auch keine Macht über mich haben. Das kann mich nicht mehr belasten. Und da brauche ich mir dann auch keine Gedanken mehr drüber zu machen. Und vor allem brauche ich dann da auch keine Vergleiche mit anderen zu ziehen, die das haben und ich nicht. Dabei ist Gott immer ein Gott der Fülle. Seine Reaktion auf das Murren der Israeliten, das finde ich interessant. Gott hätte sich ja auch auf die Speisung mit dem schmackhaften Manna reduzieren können. Aber er sorgt sogar für mehr. Er sorgt für ein Fest. Er sendet Wachteln für ein Grillfest. Ich habe noch nie Wachteln gegessen, aber wenn ich das so lese, dann läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Wachteln sollen ja schon eine Delikatesse sein. Das zeigt mir, Gott ist eben kein Asket, der von uns verlangt, dass wir hungern. Er will nicht zwingen, dass wir in die Wüste gehen und uns dort abquälen. Ja, das kann man machen. Jesus hat es auch gemacht. 40 Tage ist er in die Wüste und hat gefastet. Fasten ist eine gute Sache, um den Kopf frei zu bekommen. Fasten ist eine gute Sache, um zu prüfen, was brauche ich denn wirklich? Man kann ja so viel fasten. Man kann Filme fasten. Man kann Smartphone fasten. Das ist gut, aber es ist eben kein Selbstzweck. Gott steht für die Freude im Leben. Gott steht für ein Leben in Fülle. Und Gott steht eben für die Freude, die wir weitergeben. Und Jesus Christus war wohl auch kein Kostverächter, wenn wir an die Hochzeit zu Kana denken. Die Pharisäer haben ihm ja auch vorgeworfen, ein Fresser und Weinsäufer zu sein. Traurigkeit mag vorkommen im Leben, aber wichtig ist, diese Traurigkeit ist kein Kennzeichen eines Glaubenslebens. Wir dürfen uns freuen an dem, was wir bekommen. Wir dürfen uns freuen, was uns begegnet in der Schöpfung. Wir dürfen uns freuen an dem, was uns an Gutem zur Verfügung steht. Es darf nur eben keine Macht über uns haben. Jesus Christus war in der Wüste und er wurde vom Satan versucht. Und er antwortet dem Satan: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja, es gibt den leiblichen Teil. Der leibliche Teil muss zufriedengestellt werden. Wir müssen essen, um nicht zu verhungern. Aber es gibt eben auch den geistlichen Teil. Und der ist genauso, mindestens genauso wichtig. Und deswegen sagt Jesus Christus eben von sich selbst, dass er das Brot des Lebens ist. Dieses Brot geht eben über das Leibliche hinaus. Es geht um die Gemeinschaft mit Gott. Ich kann diese Gemeinschaft verletzen. Ich kann ja gegen Gott murren, ich kann Zweifel an ihm haben. Ich kann tun und lassen, was ich will. Diese Freiheit habe ich von Gott bekommen. Aber ich kann meinen Weg aus der eigenen Wüste selber suchen. Es geht. Aber das wird halt Auswirkungen haben auf mein Leben. Wenn ich gegen Gottes Gebote verstoße, dann wird das Auswirkungen auf mein Leben haben. Wenn ich lüge, dann werden die anderen das Vertrauen in mich verlieren. Und dann werde ich irgendwann sehr einsam sein. Wenn ich gemein bin, dann werden die anderen sich von mir zurückziehen. Dann werde ich irgendwann sehr einsam sein. Man kann das auf beliebige Weise durchexerzieren. Denn all das zerstört eben die Gemeinschaft in unserer Welt. Doch Gott bleibt dabei nicht stehen. Gott bietet mir eben die Erneuerung dieser Gemeinschaft an. Ich muss mich nur an ihn wenden, ich muss nur umkehren, ich muss nur bereuen und es ihm bekennen. Und dann eben den Schaden auch versuchen, wieder gut zu machen. Gott ist eben in die Welt gekommen, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, damit eben dieser Weg geöffnet wird, der Versöhnung. Und so befreit uns Jesus Christus eben aus diesen zerstörerischen Folgen, die Sünde über die Welt gebracht hat. Und so holt mich Gott dann eben in die Gemeinschaft zurück. Ich kann in dieser Gemeinschaft alles ablegen, was mich belastet. Ich kann alles ablegen, was mir Angst macht. Und vor allem natürlich auch das, wo ich mich benachteiligt fühle. Und so führt Gott uns dann eben in die Gemeinschaft zurück. Er führt uns in die Gemeinschaft der Gläubigen. In dieser Gemeinschaft, da stehen wir zusammen, auch wenn wir unterschiedlich sind. Wir versammeln uns ja hier im Gottesdienst, obwohl wir so viele verschiedene Hintergründe haben. Paulus hat es ja dann im Galaterbrief mal so ausgedrückt: Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, ihr seid allesamt eins in Christus. Wenn ich mit den Augen Gottes drauf schaue, dann werden diese Unterschiede hinfällig. Ich brauche mich dann nicht mit anderen zu vergleichen. Ich brauche vor allem nicht neidisch auf andere zu blicken. Ich kann mich in diese Gemeinschaft einbringen. Ich kann mich einbringen mit allem, was ich an Gutem geschenkt bekommen habe. Es ist eine Gottesgabe, Musik zu können. Es ist eine Gottesgabe, den Raum schön herzurichten. Aber es muss auch gar nicht so augenfällig sein. Auch die ganz normale Mithilfe in Gruppen oder Projekten ist ja schon ein Einbringen. Oder auch, wenn ich aus der Fülle meines Einkommens spende, dann ist das ein Beitrag für das Reich Gottes. Mir geht's gut. Ich bin dankbar dafür, dass es mir gut geht. Und davon kann ich dann etwas abgeben, was mir zur Verfügung steht. Wenn ich etwas abgebe, was an Gottes Liebe zu mir kommt, dann wird Gottes Liebe auch in meinem Leben dynamisch, beweglich, lebendig. Diese Liebe wirkt dann weiter. Die Liebe kommt nicht nur zu mir, sondern sie kommt dann eben auch über mich zu anderen. Sie wirkt dadurch in die Welt hinaus. Und dadurch bekomme ich dann natürlich auch wieder ein gutes Gefühl zurückgemeldet. Und das kann dann ja auch wieder die sprichwörtliche Nahrung für meine Seele darstellen. Besonders augenfällig wird ja die Gemeinschaft der Gläubigen, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Es wäre deswegen schön, wenn wir das jetzt tun könnten, aber leider geht es heute nicht. Im Abendmahl sorgt Gott eben zeichenhaft für unser leibliches Wohl, aber er zeigt eben auch, dass wir als Gläubige zusammengebunden sind. Wir hören Gottes himmlisches Wort und geben dieses Wort weiter. Und ich wünsche uns, dass wir dieses himmlische Wort Gottes in unserem Leben spüren und dass wir es dann auch in den Alltag mitnehmen und dass wir es in den Alltag hineinwirken lassen können. Amen.